ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Bundesregierung schlägt wegen ihrer Pläne zur Schuldenbegrenzung heftiger Widerstand entgegen. Besonders die Kürzungen im Sozial- und Arbeitsmarktbereich sind umstritten. Gewerkschaften und Sozialverbände nennen sie ungerecht und sprechen von Kaltherzigkeit. Die Bundesregierung bekräftigte dagegen ihre Einschätzung, das Vorhaben sei sozial ausgewogen. Kritik regt sich allerdings auch in der CDU.
Aus dem Saarland und dann noch aus der CDU kommen kritische Stimmen zu den Kürzungsplänen der schwarz-gelben Koalition. Ministerpräsident Müller ist gegen die Streichung des Elterngeldes für Hartz-IV-Empfänger und fordert eine Anhebung des Spitzensteuersatzes.
Wenn gespart wird, dann müssen alle sparen. Und es muss der Grundsatz gelten, starke Schultern müssen mehr tragen als schwache Schultern.
Ähnlich argumentiert auch die Linkspartei. Auch sie hält das Paket für sozial ungerecht.
Das sind ja vor allen Dingen Hartz-IV-Empfänger, die erneut bluten müssen. Es sind Familien, die betroffen sind. Insofern wird sich die soziale Schieflage in diesem Land weiter verstärken.
Widerspruch kommt von Arbeitsministerin von der Leyen. Sie verteidigt die geplanten Kürzungen im Sozialbereich, insbesondere für Langzeitarbeitslose.
Ich habe mich schützend vor diejenigen gestellt, die gar nichts mehr an ihrer Lebenssituation ändern können, wie zum Beispiel eine Witwe oder eine Rentnerin. Ich habe aber sehr genau geschaut bei den Langzeitarbeitslosen, was schafft die Brücke in Arbeit.
Auch bei der Bundeswehr soll gespart werden, bis 2014 4 Milliarden Euro. Dazu könnten 40.000 Stellen von Berufs- und Zeitsoldaten gestrichen werden. Für den Bundeswehrverband wird so die Einsatzfähigkeit der Armee gefährdet und die Wehrpflicht endgültig in Frage gestellt.
Ich bin dafür, irgendwann mal mit der verlogenen Debatte aufzuhören. Die Wehrpflicht wird so nicht zu halten sein, wenn ich allein 8.000 Berufs- und Zeitsoldaten brauche, um die Wehrpflicht im Grunde genommen sicherzustellen.
Bundeskanzlerin Merkel suchte heute den Kontakt zur Industrie auf der internationalen Luftfahrtausstellung. Morgen muss sie die Kürzungspläne vor dem CDU-Wirtschaftsrat verteidigen. Denn auch von dort kommen Stimmen, die die Pläne für sozial unausgewogen halten.
Ob die Bundesregierung alle ihre geplanten Kürzungen und Einnahmeverbesserungen auch umsetzen kann, ist noch offen. Bei der geplanten Finanzmarkttransaktionssteuer etwa strebt die Regierung eine internationale Übereinkunft an, die aber sehr fraglich ist. Andere Maßnahmen wie Kürzungen bei den Rentenzuschüssen könnten zwar den Bundeshaushalt entlasten, an anderer Stelle aber neue Finanzlöcher reißen.
Ein ziemlich sorgenvoller Blick. Die Kanzlerin kurz vor Beginn der CDU-Fraktionssitzung. Letzte Abstimmung mit dem Finanzminister. Viele Fragen gab es heute, denn in dem sogenannten Sparpaket sind einige Punkte offen. Deshalb in der Union kaum Begeisterung. Viele sind zögerlich.
Wir werden uns jetzt die Einzelheiten anschauen, dass nicht alles von dem, was auch ich mir im Vorfeld gewünscht habe, in Erfüllung gegangen ist. Nun gut, das ist so, wenn man in einer Koalition ist.
Von den 86,3 Milliarden Einsparungen sind tatsächlich 25,3 ziemlich wackelig. Beispiel Finanzmarkttransaktionssteuer weltweit bisher gescheitert. Ob und wann sie kommt, keiner weiß es. Trotzdem ist sie mit 6 Milliarden kalkuliert. Oder die 9 Milliarden, die die Kernenergiewirtschaft zahlen soll. Für die SPD ist das eine reine Luftbuchung.
Eine Brennelementesteuer als Gegengeschäft zu einer Laufzeitverlängerung, von der im Augenblick niemand weiß, ob die Bundesregierung sie durchsetzen will oder mit neuen Koalitionen auf der Länderebene überhaupt durchsetzen kann.
Oder der gestrichene Zuschuss zur Rentenversicherung für Hartz-IV-Empfänger. Diese Lücke müssten künftig die Kommunen auffangen, weil viele Arbeitslose später dadurch in die Grundsicherung rutschen.
Das ist mehr eine Lastenverschiebung als eine echte Konsolidierung. Das finden wir nicht so gut.
Die Kanzlerin muss da noch einiges erklären, so mancher Zettel muss da noch vollgeschrieben werden.
Das Murren in der Koalition wird lauter, denn vieles in diesem Sparpaket ist zu unkonkret und zu vage. Und so manche aufgeschriebene Milliarde ist wohl eher ein Wunsch als wahrscheinlich.
Mehr zum Echo auf die Haushaltspläne haben unsere Internetkollegen zusammengestellt unter tagesschau.de. Beim Treffen der EU-Finanzminister in Luxemburg wurde die Bundesregierung heute von der Kommission für ihre Bemühungen gelobt. Alle Euro-Länder, die sich nicht an strikte Sparprogramme halten, müssen künftig mit schärferen Strafen aus Brüssel rechnen. Das sieht ein Vorschlag von EU-Ratspräsident Van Rompuy vor. Doch in vielen Ländern gibt es Proteste gegen die zahlreichen Sparpläne.
Nein zu Lohnsenkungen steht da in großen Buchstaben. Letzte Vorbereitung am Morgen. In Spanien demonstrierten heute Tausende gegen Kürzungspläne. Der erste Streik im öffentlichen Dienst seit 14 Jahren, nachdem Madrid Einschnitte von 65 Milliarden Euro angekündigt hat. Der spanische Beitrag zur Stabilität in der Eurozone. Wie soll denn die Wirtschaft wachsen, wenn man alles zusammenstreicht, fragt er. Und sie, man sollte sich das Geld von denen holen, die die Krise ausgelöst haben. Solche Gefühle können die EU-Finanzminister wohl gut verstehen. Und dennoch kein Wort heute von ihnen zu den Protesten. Sie schauen auf den Euro und sind froh, wenn nach Jahren des Schuldenmachens nun Kürzungen beginnen. Ich finde nichts unsozialer, als wenn es einen Kollaps der Staatsfinanzen gibt. Dann sind es nämlich immer die ärmsten Menschen, die den Preis zahlen. Genau aus dem gleichen Grund will Brüssel auch schärfere Regeln, um die Währung krisenfester zu machen. Heute wurden konkrete Ideen genannt, was Eurosündern künftig drohen kann.
Es gibt eine Mehrheit dafür, Unterstützung, dass man auch stärkere Sanktionen hat. Das heißt, Einbehalt oder dauerhaften Entzug von EU-Finanzmitteln wie Kohäsions- oder Strukturfonds oder auch Entziehung von Stimmrechten in ganz harten Fällen.
Europa zieht zügig die Daumenschrauben an im Kampf gegen die Schuldenkrise. Bei den Banken hat man es weniger eilig, sie an den Kosten der Krise zu beteiligen. Hat die EU nicht einmal ernsthaft versucht, obwohl gerade das ein Signal der Gerechtigkeit sein könnte für all jene, die heute demonstriert haben.
Nach Schwarz-Gelb und Rot-Grün hat jetzt auch die Partei Die Linke eine Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten aufgestellt. Die frühere Chefredakteurin im Hessischen Rundfunk und jetzige Bundestagsabgeordnete Lucretia Jochimsen bewirbt sich ebenfalls um das höchste Staatsamt. Bei der Wahl in 3 Wochen tritt sie gegen den niedersächsischen Ministerpräsidenten Wulff und den früheren DDR-Bürgerrechtler Gauck an.
Lucretia Jochimsen sieht sich selbst als Kritikerin der bestehenden Verhältnisse. Die Kandidatin der Linkspartei hat kaum Chancen auf das Amt des Bundespräsidenten, benannte aber konkrete Ziele. Im Falle eines Wahlsiegs, so Jochimsen, wolle sie sich im höchsten Staatsamt für den Schutz der sozial Entrechteten einsetzen.
Ich möchte vor allem Schirmherrin sein für die Schwachen und die Benachteiligten, weil spätestens seit gestern wissen wir, dass die Schutz und Unterstützung aus der Politik brauchen, mehr denn je.
Lucretia Jochimsen wurde 1936 in Nürnberg geboren. Die Journalistin arbeitete als Auslandskorrespondentin des NDR in London und wurde später Chefredakteurin des Hessischen Rundfunks. Nach ihrer letzten Sendung gab es auch Blumen von Studiogast Gregor Gysi. Nach 4 Jahren Ruhestand wurde die Frankfurterin für die thüringische Landesliste der PDS in den Bundestag gewählt.
Sie ist eine hochgebildete Frau und sie strahlt ein ganz hohes Maß an Würde aus. Und deshalb ist sie geeignet, Bundespräsidentin der Bundesrepublik Deutschland zu werden.
Lucretia Jochimsen sei die einzige Kandidatin, die linke Positionen vertrete, betonte die Parteispitze bei der Präsentation und grenzte sich so von Joachim Gauck ab, dem gemeinsamen Kandidaten von SPD und Grünen. Die Kandidatur von Joachim Gauck empfindet die Linke als Kampfansage von SPD und Grünen und hat entsprechend reagiert. Die Nominierung einer eigenen Kandidatin war in der Partei keineswegs unumstritten. Doch am Ende setzte der Parteivorstand mit Lucretia Jochimsen seine Vorstellungen durch.
4 Wochen nach der Landtagswahl werden in Nordrhein-Westfalen jetzt doch die Chancen einer Ampelkoalition ausgelotet. SPD, Grüne und FDP trafen sich zu Sondierungsgesprächen über eine mögliche Regierungsbildung. Die FDP hatte diesen Gesprächen zunächst zugestimmt, dann wieder abgesagt und sich nun doch dazu bereit erklärt. Morgen tritt in Düsseldorf der neue Landtag zusammen, allerdings ohne einen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin zu wählen.
Hinter diesen Fenstern laufen offensichtlich zähe Verhandlungen. Seit 5 Stunden wird hier die Ampel ausgelotet. Nur so viel hört man, die Stimmung sei gut. Demonstrativ zuversichtlich war SPD-Chefin Hannelore Kraft angetreten. Schließlich ist die Ampel für sie die einzige Option, um als Ministerpräsidentin mit ihrem Wunschpartner Grün zu regieren. Zu ihrer Strategie verrät sie vorab nur so viel.
Offen, ehrlich und gut vorbereitet.
Das Verhältnis von Grünen und FDP gilt als angespannt. Die Grünen pochten heute erneut auf einen politischen Kurswechsel bei den Liberalen.
Wir wollen herausfinden, ob die FDP mitgestalten möchte an der Zukunft Nordrhein-Westfalens. Und das muss aus grüner Sicht eine soziale, ökologische und sehr demokratische Zukunft sein.
Inhaltliche Knackpunkte gibt es viele. Beispiel Studiengebühren. Die FDP hat sie eingeführt, SPD und Grüne wollen sie abschaffen. Beispiel Schulpolitik. Rot-Grün will die Gemeinschaftsschule, die FDP das Gymnasium erhalten. Das erste Gesprächsthema heute. Die FDP wünscht sich Gespräche auf Augenhöhe, aber keine Ampel um jeden Preis.
Wir gehen sehr offen, sehr konstruktiv in diese Gespräche und wollen ausloten, ob es hier eine hinreichende Tragfähigkeit gibt oder nicht.
Ob die Ampel gelingt, darauf warten zur Stunde die Journalisten. Die Verhandlungen sollen heute noch bis in den Abend weitergehen. Es ist ein langer Weg zur Regierungsbildung an Rhein und Ruhr.
Der Kaufvertrag für Karstadt ist unterzeichnet. Doch endgültig ist die insolvente Warenhauskette noch nicht gerettet. Der Vertrag ist an Bedingungen geknüpft. Die Zustimmung des Kartellamts und eine Einigung mit dem Hauptvermieter der Warenhäuser. Karstadt-Investor Berggrün setzt auf Mietsenkungen, um wie geplant alle 120 Filialen und somit die Kette als Ganzes zu erhalten.
In den Karstadt-Filialen kann der Betrieb wohl weitergehen. Ein Jahr nach dem Insolvenzantrag können die Beschäftigten wieder hoffen.
Andersherum können wir sagen, dass wir uns natürlich als Mitarbeiter in erster Linie sehr freuen, dass endlich die Zeit des Zitterns vorbei ist.
Was daraus wird, das wird sich ja immer erst ein, zwei Jahre später zeigen, ob er es ehrlich gemeint hat oder nicht.
Er soll der Retter sein, Finanzinvestor Nicolas Berggrün. Schon in jungen Jahren machte er eine Menge Geld an der Börse. Inzwischen unterhält seine Berggrün Holdings Niederlassungen in der ganzen Welt. Auf fast 2 Milliarden Dollar wird das Vermögen des Kunstliebhabers geschätzt. Nun sein erster Schritt in den Einzelhandel, mit dem sich die Mitarbeiter identifizieren sollen.
Dass wir sagen, am Ende des Tages ist es nicht richtig, ein Kauf, den ich mache, es ist richtig ein Kauf, das wir alle machen, hoffentlich.
Der Kaufpreis für Karstadt soll dem Vernehmen nach bei 70 Millionen Euro liegen. Große Investitionen seien geplant. Allerdings, die meisten Karstadt-Gebäude gehören dem unterlegenen Bieter High Street. Der hat Mietabschläge angeboten, aber offenbar nicht in der von Berggrün geforderten Höhe.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass beide Seiten mit hohem Verantwortungsbewusstsein für die 26.000 Beschäftigten diese Verhandlungen zügig zu Ende bringen.
Berggrün wird also weiter verhandeln, denn eine Einigung bei den Mieten ist Bestandteil des Kaufvertrages. Ganz gerettet ist Karstadt also noch nicht.
Einen Tag nach der Ankunft in Südafrika befindet sich die deutsche Fußballnationalmannschaft mitten in den Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft. Zwar hat Bundestrainer Löw die Aufstellung für das erste Vorrundenspiel noch nicht offiziell bekannt gegeben. Seit heute deutet sich die Startelf aber an.
5 Tage vor dem ersten WM-Spiel gegen Australien nimmt das Gesicht der deutschen Mannschaft konkrete Formen an. Vieles spricht dafür, dass Bundestrainer Joachim Löw die Startformation aus der Partie gegen Bosnien-Herzegowina beginnen lassen wird. Heißt, mit Miroslav Klose im Sturm, der zuletzt in die Kritik geraten war.
Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass wir mit dieser Mannschaft anfangen werden. Ich bin nicht der Trainer, da kann ich nicht endgültig was zu sagen. Aber gut, ich denke mal, jetzt, wo wir gegen Bosnien gespielt haben, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wir auch in dieser Formation spielen.
Diskutiert wird noch die Position im rechten offensiven Mittelfeld. Trochowski oder Müller. Entscheidung zunächst offen. Fakt ist, der körperliche Zustand des Teams ist ausgesprochen gut, die Stimmung gelöst. Auch an die klimatischen Bedingungen im rund 1700 Meter hochgelegenen Johannesburg haben sich alle gewöhnt. Jetzt fiebert die deutsche Elf nur noch dem Anpfiff am Sonntag gegen Australien entgegen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 9. Juni.
Feuchtwarme Mittelmeerluft, die dann von der Sonne noch aufgeheizt wird, sorgt für zum Teil heftige Schauer und Gewitter. In der Südosthälfte Deutschlands bleibt es unter leichtem Hochdruckeinfluss noch am längsten freundlich, aber auch dort kann es später kräftig krachen. Vor allem in der Nordwesthälfte gibt's noch kräftige Schauer. Die anfangs noch teilweise heftigen Gewitter im Osten und Süden klingen im Laufe der Nacht ab. In der Nordwesthälfte morgen mal Sonne, mal Wolken und immer wieder zum Teil kräftige, am Nachmittag auch gewitterige Schauer. Im Osten und Süden scheint längere Zeit die Sonne, bevor sich später auch dort örtlich heftige Gewitter entwickeln. Mit starken bis stürmischen Böen. Sonst schwacher bis mäßiger, hier und da auch frischer Wind aus unterschiedlichen Richtungen. 11 Grad heute Nacht im Allgäu bis 17 an Neckar und Spree. Morgen Temperaturen von 18 Grad an der Nordsee bis 32 in der Lausitz. Donnerstag und Freitag ändert sich wenig an diesem Wetter. Die schwüle Hitze nimmt noch etwas zu und die Gewitter können lokal unwetterartig sein. Am Samstag kühlt es immerhin etwas ab.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Susanne Holst. Darin Dreikampf bei der Bundespräsidentenwahl. Die Linke präsentiert ihre eigene Kandidatin. Außerdem Ärger in Paris, die gestörten deutsch-französischen Beziehungen.